Herzlich willkommen, liebe Hörer des Digital Human Podcast. Wir sitzen heute zusammen mit Sono Motors, mit zwei der Mitgründer des Unternehmens. Und ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch einfach mal ganz kurz selber vorstellt. Wie seid ihr eigentlich dahin gekommen? Warum Sono Motors? Und was macht euch an eurer Arbeit so besonders Spaß?
Sehr gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Laurin. Juno, du bist auch im Call.
Hi zusammen. Hi Sebastian.
Hallo.
Sehr schön und freut uns heute mit dir zu sprechen. Super spannendes Thema. Vielleicht kurz zu uns. Woher kommen wir? Münchner, beide in München aufgewachsen und haben früh irgendwie den Drang danach gehabt, was Gutes zu tun auf der Welt, für Klimaschutz und Umweltschutz zu kämpfen und sind auf das Thema fossile Energien gekommen, wo wir gesagt haben, da muss sich dringend was ändern. Wir müssen aufhören, als Gesellschaft fossile Energien zu verbrennen. Sind davon zur Elektromobilität gekommen und haben dann ein Unternehmen gegründet, das ein Elektroauto entwickelt und produziert namens Sion, das mit 25.000 Euro preisgünstig ist, familienfreundlicher Van, 5 Sitze, also ein ganz normales Auto, so wie man es kennt, aber mit der Besonderheit eben Solarzellen in die komplette Karosserie integriert zu haben und damit sich selbstständig wieder aufzuladen und damit eigentlich auch so ein großes Thema oder zwei große Themen der Elektromobilität zu versuchen zu lösen, und zwar Reichweite und Ladeinfrastruktur.
Okay, Jonas, magst du auch noch was kurz zu dir sagen?
Zu uns noch. Unsere Geschichte hat angefangen mit einem allerersten Telefonat 2012, als wir zusammensaßen und auch in die Zukunft geblickt haben, wie geht es mit uns weiter. Und dann aber auch gesehen haben, Erdöl ist einfach aktuell der Treiber unserer Gesellschaft, aber auch der Killer unserer Gesellschaft. Und wenn wir nicht davon wegkommen, dann werden wir als Menschheit nicht überleben. Und da braucht es viele Projekte auf dieser Welt. Aber unter anderem in der Mobilität haben wir noch Riesenpotenzial gesehen. Und deswegen haben wir es damals angegangen und haben auch angefangen. Also damals zu zweit noch in der Garage, einfach mit dem Tun. Wir haben gesagt, wir wollen selber wissen, warum geht es noch nicht in diese Richtung? Warum ist Elektromobilität noch nicht alltagstauglich? Das sind wir mit dem Sion angegangen und aus unserer Sicht haben wir jetzt eine extrem gute Lösung. Der Sion, wie er auf die Straße kommen wird, wird absolut alltagstauglich sein mit der Selbstaufladung über die Sonne, sogar auch eben die Möglichkeit haben für Leute, die keine eigene Ladestation haben, in den Genuss der Elektromobilität zu kommen. So war unsere Geschichte, ein Step-by-Step-Approach. Also wir haben immer uns den nächsten Meilenstein gesetzt und den nächsten Meilenstein gesetzt, ohne uns verrückt zu machen mit dem großen Ganzen und zu sagen, oh, das ist doch viel zu groß, ein OEM zu gründen, das ist doch too crazy. Wir haben halt angefangen, um uns selber das zu erarbeiten. Und mittlerweile sind wir 120 Leute im Team, Leute, die studiert haben im Gegensatz zu uns, die wiederum dann eben diese Expertise reinbringen, viel Automobilerfahrung reinbringen. Aber das war auch schon immer unsere Herangehensweise, zu sagen, wir tun es, weil wir dadurch dann erst überhaupt dahin kommen und uns nicht vorher verrückt machen.
Habt ihr es eigentlich irgendwann mal bereut, in die Automobilindustrie gegangen zu sein? Weil ich meine, das ist ja schon, also die Industrie von unten her aufzurollen, das ist ja schon echt eine Aufgabe.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, genau da ist ja ein Riesenpotenzial zur Wandlung und ein Riesenpotenzial zur Veränderung. Und diese Industrie steht ja vor einer riesen Herausforderung. Und zwar hat sie über 100 Jahre das perfektioniert, was sie kann, und zwar Hardware produzieren. Und gerade die Automobilhersteller, also nicht die Zulieferer, sondern die Hersteller, müssen sich jetzt auf einmal komplett neu erfinden, indem sie Software integrieren in die Fahrzeuge. Und wir sehen ja, wir hören ja die News, VDI, ID3 und so weiter, Daimler und so. Da gibt es ja unglaublich viele Bugs und unglaublich viele Hürden, weil sie halt einfach von der Denke und von der Kultur her ein Hardwaresteller sind, Hardwarehersteller sind. Und jetzt auf einmal soll da Software rein. Und die, allein schon diese Wandlung ist ja eine Riesendisruption, wo sich alle total schwer tun. Und in diesem Zeitfenster haben dann neue Unternehmen die überhaupt die Chance, in den Markt reinzukommen. Ja? Das ist so der Nokia-iPhone-Moment. Ja? Also Nokia hatte 95% Market Share. Unglaublich. Und niemand hätte gedacht, dass die irgendwie mal von der Bildfläche verschwinden werden. 152 Wochen später hatten sie 5% Market Share und iPhone war der nächste große Player. Und das war einfach, weil iPhone von einem weißen Blatt Papier angefangen hat, also Apple von einem weißen Blatt Papier angefangen hat und neu starten konnte und eine neue Denkweise rangehen konnte, ganz neue Konzepte umwerfen konnte. Und Nokia war halt Marktführer, saß auf einfach unglaublich viel Assets, unglaublich viel, ein Riesenkonstrukt auch an Mitarbeitern, an einer Organisation, die sich aufgebaut hat über Jahre, Jahrzehnte. Das kannst du halt, da bist du nicht mehr disruptiv, da bist du nicht mehr schnell, da bist du nicht mehr innovativ. Und wir erleben genau dieses Zeitfenster, erleben wir gerade jetzt in der Automobilindustrie, wo es die Chance gibt, dass neue Mitbewerber, neue Unternehmen mit klugen und pfiffigen neuen Ideen den Markt erobern können.
Wobei es ist aber natürlich schon so, dass eine Herstellung eines Autos hat natürlich schon wahnsinnige Hürden. Also ich glaube, das habt ihr auch live erleben dürfen an manchen Stellen, dass es dann doch nicht, also dass es doch deutlich komplizierter manchmal ist, als es scheint. Was glaubt ihr, warum werdet ihr erfolgreich sein?
Warum werden wir erfolgreich sein? Erstens, weil wir vom weißen Blatt Papier anfangen. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wir haben nicht irgendwelche Gewerkschaften im Rücken, wir haben nicht alte Werke im Rücken, wir haben keine Presswerke, wir haben nicht die alte Kultur im Rücken, die wir alle noch mitschleppen müssen, wenn wir in die Elektromobilität zum Beispiel gehen. Ja? Das ist der erste Punkt. Zweitens ist das Thema, wir hinterfragen einfach Dinge und wir kommen mit pfiffigen neuen Ideen auf den Markt, zum Beispiel zu fragen, warum hat eigentlich noch niemand Solarzellen in ein Elektroauto gekriegt? Macht ja nur total Sinn. So. Und mit dieser Denkweise kommen wir von einem ganz anderen Blickwinkel als halt die klassischen OEMs. Das ist ein Thema. Und drittens würde ich sagen, unser Purpose, unsere Kultur, die wir aufgebaut haben, wir wollen halt, also uns geht es jetzt nicht darum, noch einen Automobilhersteller mehr in Deutschland aufzubauen. Uns geht es darum, was zu verändern. Und zwar fossile Energien endlich zu stoppen, zu verbrennen. Ja, es ist dringend nötig, dass wir das machen. Sonst schaffen wir es nicht, die Klimakrise aufzuhalten. Sonst schaffen wir es nicht, unabhängig auch als ganze Staaten zu sein, weil wir in einer extremen Abhängigkeit leben von diesen Energien. Ja, fossile Energien, Kohle, Gas und Erdöl.
Jo, dann mache ich den zweiten Teil. Team. Ist das, was noch hinzuzufügen ist? Warum werden wir erfolgreich sein? Weil wir eine Gruppe von Menschen sind, 120 an der Zahl, die hier wegen einem Zweck sind. Und dieser Zweck heißt nicht Geld. Überraschung. Der Zweck heißt, etwas verändern zu wollen. Und es schlägt in jedem Herzen bei jeder Person bei Sono Motors. Und das macht den Unterschied. Das sind Menschen, die von überall kommen, 15, 20 Jahre Berufserfahrung, und sagen, sie kommen zu Sono Motors, weil sie endlich was bewegen wollen. Und weil wir die Möglichkeit haben, wie Lauren gesagt hat, wir haben gerade ein Fenster offen und das ist auch etwas, was wir gar nicht steuern konnten. Da kann man nur demütig sein und sagen, was ein Zufall, dass wir gerade in dieser Zeit landen. Aber wir tun es nun mal und dann lässt sich auch das Beste daraus machen. Aber gerade mit diesem Team in diesem Zeitfenster werden wir erfolgreich sein.
Er hatte jetzt gerade vorhin schon ein Thema angesprochen, Digitalisierung der Automobilindustrie, also beziehungsweise Software as a Car oder Car as a Software, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die Automobilindustrie aktuell hat. Quasi das Autos immer intelligenter, immer softwarelastiger werden. Man sieht es an Tesla. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich unsere Autohersteller anguckt, die großen, die es in Deutschland gibt, auch weltweit gibt, die tun sich mit dieser Transformation doch sehr schwer, obwohl sie theoretisch eigentlich ja die Ressourcen hätten, auch mal eben schnell ein paar Solardächer ins Autodach reinzupacken, aber sie tun es nicht. Also, was glaubt ihr, warum tun sie es nicht? Sind sie zu arrogant? Sind sie zu erfolgsverwöhnt? Was eurer Meinung nach, was läuft da nicht so richtig bei der Automobilindustrie?
Also jetzt auch spezifisch auf das Thema Solar?
Nee, allgemein. Also das kann, also Solar ist sicherlich eins der Themen, aber jeder der Automobil, da steckt ein Haufen Geld drin. Also die müssten sich eigentlich ja recht einfach tun, ihre Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung nachhaltige Produkte, die einfach anzustoßen, auch in Richtung Digitalisierungsprodukte. Das müsste eigentlich für einen Automobilhersteller relativ einfach sein, weil da sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Know-how in den Unternehmen ist. Aber trotzdem dauert es extrem lange. Also, dass es euch natürlich die Chance gibt, in diese Lücke reinzuspringen. Aber warum dauert so lange? Habt ihr dann eine Idee dafür?
Du, ich glaube, ein ganz großer Part davon ist, dass es kulturell ist. Einfach Menschen umdenken zu bringen, beziehungsweise von einer völlig neuen Herangehensweise zu überzeugen in einem Unternehmen ist unglaublich schwer. Also da gibt es so viele Grabenkämpfe intern, da gibt es so viele Argumente dagegen. Da zieht nicht jeder am Strang. Ja? Und das ist ja auch verständlich. Automobilhersteller haben über ein Jahrhundert jetzt gelernt, wie man Hardware perfekt baut, wirklich tolles Engineering, großer Respekt davon, perfekt baut, perfekt produziert und vertreibt. Das ist deren Businessmodell. Ja? Und jetzt auf einmal bricht das mehr und mehr weg und es geht mehr und mehr zu Pay-per-Use, Carsharing, dieses, ich besitze vielleicht gar kein Auto mehr, sondern ich nehme es dann, wenn ich es brauche. Auf einmal bricht deren ganzes Businessmodell wie ein Kartenhaus zusammen. Und das hört sich jetzt so total Weltuntergangsstimmung an, aber das ist passiert einfach jetzt gerade. Wir merken es, es rutschen mehr und mehr Automobilhersteller in rote Zahlen und vor allen Dingen in eine Zone, wo sie einfach extrem, extrem anfangen müssen, sich selbst zu kürzen, Projekte zu kürzen, zu verschlanken, Leute zu entlasten und so weiter und so fort. Also ihr erleben es jetzt ja gerade, ja, lest man ja immer wieder in den News. Und das kommt halt daher, dass ein Businessmodell, was 100 Jahre geklappt hat, die nächsten 100 Jahre nicht mehr funktionieren wird. So. Und da kommen halt jetzt Modelle auf den Markt, wo die meisten in der neuen Generation jetzt sagen, du, ich brauche gar kein Auto mehr. Ich mache Carsharing und ich habe eine Bahncard 50, keine Ahnung. Oder ich habe hier mein Bike, meine Sharing-Apps und das reicht denen. Und auf einmal kauft der 18-Jährige kein Auto mehr. Früher ist man, als man 18 ist, straight zum Händler und hat sich gleich ein Auto gekauft. Also wir beide besitzen kein Auto mehr. Wir benutzen Sharing und wir sehen halt keinen Bedarf. Also in Großstädten definitiv, auf dem Land, ja, ist es was anderes. Da hast du noch ein Auto, stimmt. Aber das reduziert halt einfach die Absatzzahlen von Fahrzeugen massiv.
Das heißt, ihr seht das Auto auch eher als Teil eines Netzwerks. Also es ist nicht mehr das Produkt Auto, sondern es ist eigentlich eher das Netzwerk Bewegung, Mobilität, wenn man so möchte, nennen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also Jona, gerne, du darfst gerne mal reinspringen. Aber klar, also wir sehen das Auto nur noch als Mittel, als Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Und wir sagen auch nicht, dass Auto immer das Beste ist. Wir glauben an eine Welt, in der jedes Fahrzeug auf der Straße elektrisch und geshared sein sollte. Und immer dann solltest du das beste Verkehrsmittel nehmen, wenn es den effizientesten Weg von A nach B darstellt. Also am schnellsten ist, am umweltfreundlichsten ist und am kostengünstigsten ist. Und aus diesem Konglomerat, daraus ergibt sich jeweils dann immer das richtige Verkehrsmittel, was du in der Kurzstrecke, in der Langstrecke nehmen solltest. Und das wird am Ende eine App sein. Und das wird am Ende ein Bezahlungsmodell sein. Und du fährst von A nach B, so wie du es heute von öffentlichen Verkehrsmitteln gewohnt bist, wo du U-Bahn, Bus, Bahn in einer App benutzt, um von A nach B zu kommen.
Ist nichts hinzuzufügen. Tatsächlich, ich habe noch einen Kommentar zu, was läuft falsch in der Automobilindustrie. Ich springe ein bisschen. Eine Sache, die ganz konkret schiefläuft in Deutschland vor allem, wird die sehr gehypt, ist das Thema Hybride und Förderung der Hybride. Das ist, also ist wirklich mit anzugucken, ist a pain in the air. Aber es ist wirklich, also das mit anzugucken, tut sehr weh. Warum? Weil wir hier gerade was aufbauen, was sich so anfühlt wie, oh, damit bewirken wir was, aber unterm Strich auf der Straße bewirken wir damit nichts. Und zweierlei. Wir bewirken klimatechnisch nichts. Jede Person, die sich damit auseinandersetzt, weiß, dass Hybride überhaupt nicht klimawirksam sind, weil sie im Alltag einfach nicht so gefahren werden wie auf den Prüfständen. Das macht niemand für irgendwie 20 Kilometer extra mal zu einer Ladestation zu fahren. Und auf der anderen Seite, weil sie genau, wie Laun gesagt hat, uns eigentlich noch mehr dazu bringen, die deutsche Automobilindustrie zu verschlafen und zu warten und zu sagen, ja, eigentlich funktioniert es ja noch. Ja? Und das ist unglaublich gefährlich. Und das ist aktuell noch unterstützt, das ist absolut eine Sache, die schiefläuft. So, ne? Weil wir haben Aufweck-Call und der heißt Klimakrise und der heißt Tesla. Zweierlei, kommerziell und klimapolitisch. Und trotzdem kriegen wir es aber nicht gebacken, da Konsequenzen draus zu ziehen und dem Alten nachzuhängen. Das läuft absolut schief.
Wobei das ja auch eher eine Symptombeschreibung als eine Ursachenbeschreibung ist. Also wenn man das, ich glaube, das, was Lauren gesagt hatte, dieses Thema Kultur, halte ich für eins der wichtigeren Punkte, dass einfach nicht die Bereitschaft da ist, quasi sich zu verändern oder vielleicht ist auch der Druck noch nicht groß genug. Also ich glaube, es hat, wie Lauren sagt, ja auch schon sehr viel mit Kultur zu tun. Dazu noch eine andere Frage. Wir alle in der Runde, würde ich mal sagen, sind gefühlt relativ jung. Ich kenne euer Alter leider nicht, also insofern ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber hat das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, dass einfach in den Unternehmen, also wenn man sich die Vorstände der großen Automobilhersteller anguckt, dann sind da doch viele Leute 50, 60 plus unterwegs, also die zum Teil auch einfach eine Historie in den Unternehmen haben, wo sie seit 20, 30 Jahren vielleicht in dem gleichen Unternehmen schon gewesen sind, sich quasi über die einzelnen Führungspositionen in die Vorstandspositionen auch nach oben gearbeitet haben. Kann das damit was zu tun haben, dass es einfach auch einen Generationen oder aber, das ist auch eine Vermutung, die wir manchmal haben, nicht nur ein Generationen, sondern auch ein Regionen-Konflikt ist. Also ihr habt es gesagt, ihr kommt aus der Großstadt. Ich glaube, in der Großstadt ist mittlerweile das Thema Mobilität eine ganz andere, als auch eine ganz andere Wahrnehmung der Mobilität als auf dem Land. Also meine Vermutung wäre schon auch, dass das auch eine Rolle spielt, also dass halt seit urbane Strukturen deutlich schneller bestimmte Dinge antizipieren als eher ländliche Strukturen. Und gleichzeitig auch eine Vermutung, dass es quasi ein Generationenthema ist. Würdet ihr das auch so sehen?
Also grundsätzlich, ich würde Alter ausschließen als Kriterium, dass es eine Person ist alt, ergo sie denkt nicht in neue Richtungen. Es geht nur oft Hand in Hand mit dieser Kultursache, wie du sagst. Man durchläuft 30 Jahre in einem Unternehmen, alle Ebenen und landet dann oben in der Führungsetage. Und da flexibel zu bleiben, das ist eigentlich die Herausforderung. Aber per se, ich sehe Alter nicht da als Hemmnis. Aber ja, es sind tatsächlich diese Strukturen, die man sich selbst geschaffen hat, bei denen man sagen muss, die zu durchbrechen, steht eigentlich davor. Absolut.
Wir hoffen, dass euch der Podcast Digital Jugend bisher gefallen hat und freuen uns über jeden weiteren Besucher. Also empfehlt uns ruhig weiter. Und natürlich könnt ihr unsere Arbeit auch unterstützen und in Form von kleinen Werbeanzeigen oder von anderen Sponsoring-Beiträgen. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch einfach unter redaktion@d1g1tal.de. Wir freuen uns drauf und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
Also wäre es dann eine mögliche Empfehlung, einfach zu sagen, hey komm, dann brech doch die großen Strukturen. Ist auch schon, habe ich auch schon von verschiedenen Seiten gehört, einfach zu sagen, dann brech doch die großen Strukturen auf. Macht aus einer Volkswagen 10 Volkswagen, aus einer BMW 5 BMW. BMW ist halt nur, damit halt diese Geschwindigkeit und Agilität wieder reinkommt.
Ja, also in die Richtung haben es tatsächlich die Unternehmen hier in Deutschland ja schon probiert. Also VW hat es probiert, in Berlin einen Hub aufzubauen. BMW und Daimler haben es probiert mit dem Joint Venture Now. Und was da passiert, es ist ein gut gemeinter Versuch, aber es bleibt immer noch ein gut auch belächelter Versuch. Es ist die Ernsthaftigkeit, die dahinter steht. Und wir hatten es vorher am Anfang, was unterscheidet uns, weil wir eben 100% darauf committed sind. Und da ist es immer noch so, naja, wenn es funktioniert, dann würden wir es ja machen. Und jetzt sieht man ja, was gerade bei dem Now Joint Venture passiert. Da werden jetzt gerade eher wieder Sharing-Modelle zurückgenommen und die ganze Sache wird eher wieder kleiner, ja, anstatt größer. Und das ist das, was den Unterschied macht, die Ernsthaftigkeit. Ja, zu sagen, entweder ach, das ist jetzt eine Teststudie und da können sich endlich mal die immer danach geschrien haben, es umsetzen. Und man hört das auch in den Prozessen innen. Nicht? Wenn man jetzt auf die Produkte guckt, dann ist es dieses Carsharing zum Beispiel. Aber auch in den Strukturen werden dann Agile-Modelle oder dergleichen eingeführt, aber mit einer Haltung, die sagt, naja, man probiert es jetzt mal aus, damit die Leute sich so ein bisschen austoben können, aber nicht das Konzept dahinter zu durchdenken und zu verinnerlichen. Das macht den Unterschied am Ende.
Also wonach gehen große Konzerne? Naja, nach Shareholder Value. Und das ist das Kern des Problems. Ein solches Unternehmen ist aufgebaut nach Shareholder Value. Das heißt, alles arbeitet am Ende dem Aktienkurs zu. Es geht darum, die nächsten Quartalszahlen positiv zu erfüllen. Und mit dieser Denke, mit dieser fast schon Krankheit, kannst du gar nicht mehr frei denken und radikal mal neu anfangen, weil überleg dir mal, ein großer Konzern würde morgen bekannt geben, wir splitten uns jetzt in 10 kleine Teile. Das würde gar nicht funktionieren. Das würde gar nicht die Börse zulassen. Das würde der Aktienmarkt gar nicht zulassen. Und in diesem Konglomerat sind die großen Unternehmen gefangen. Auch wenn sie sich gerne neu erfinden würden, geht es gar nicht so radikal. Also machen sie es so, wie von Jona beschrieben, machen sie ein kleines Startup auf in Berlin, ein bisschen hip, machen so ein bisschen drumherum und große Eröffnungsfeier und toll. Aber rentieren tut sich das nicht für die. Und es kommt auch nichts raus. Disruption kommt nie aus großen Unternehmen, immer von kleinen, schnellen Unternehmen. Wenn wir uns anschauen in der Geschichte, wer hat den Markt disruptiert im Bereich Mobiltelefone? Wer hat den Markt disruptiert im Bereich Messenger? Es gab MSN, es gab Skype, große, riesen Unternehmen. Und wer hat den Markt disruptiert? WhatsApp. Kleines Unternehmen, die waren eigentlich viel zu spät, aber sie waren schnell und sie waren convenient. Und das ist einfach, diese Geschichte wiederholt sich jetzt auch in der Automobilindustrie.
War das für euch dann auch der Grund, der Beweggrund, weswegen ihr gesagt habt, für die Finanzierung nutzen wir die Crowd, also nutzen wir Menschen wie du und ich, um uns das zu finanzieren?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dahinter war eben genau zu sagen, wir wollen zu unseren Werten stehen. Wir wollen nicht uns nach Shareholder Value ausschließlich aufbauen, sondern wir wollen uns nach Stakeholder Value aufbauen. Das heißt, verschiedene Stakeholder, dafür machen wir es. Dafür arbeiten wir. Die Umwelt ist ein Stakeholder, die Community ist ein Stakeholder, die am Ende natürlich auch die Gesellschafter sind ein Stakeholder, aber nicht nur ausschließlich die Gesellschafter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, der am Ende entscheidend ist, dass das eine Unternehmen purpose-driven ist, Company, die einen Zweck hat, nach dem sie strebt und unglaublich schnell sein kann, und eine andere Company, die an der Börse notiert ist oder halt einfach das alte Modell fährt und Shareholder Value als oberstes Gut hat.
Okay. Kommen wir zurück zu eurem Fahrzeug. Spannende Diskussion, mal zurück zum Fahrzeug. Wir hatten vorhin mal so ein bisschen angerissen das Thema Software und Hardware, also Software versus Hardware im Fahrzeug. Wie viel Prozent der Wertschöpfung von eurem Auto, würdet ihr sagen, ist Software, wie viel davon ist Hardware?
Boah, also aktuell, wir sind ja noch tief in der Entwicklungsphase. Mhm. Dass wir mit der App rauskommen, steht dann bevor uns. Wir haben jetzt die Prototypen, die nächste Entwicklungsstufe, die wir vorstellen werden. Und so sind wir immer noch dabei, Jan, dass sich hier noch vieles aufbaut. 120 Leute werden wir nicht bleiben bis zum Start der Produktion dann. Deswegen aktuell würde ich sagen, Wertschöpfung ist noch hardwarelastiger. Ja, einfach weil da unglaublich viel in der Vorbereitung ist und das hat ja viel längere Vorlaufzeiten, ja, so eben die Maschinen und dergleichen 18 Monate Langläufer Vorlaufzeiten. Aber am Ende wird es 50-50, wenn nicht sogar mehr Software sein. Ja, einfach der Unterschied hier ist ja, dass wir aus dem Fahrzeug maximal alles rausholen. Wir haben die Funktion, dass du deinen Strom teilen kannst mit anderen Powersharing. Wir haben die Funktion, dass du dein Auto convenient und einfach mit anderen teilen kannst. Und die Möglichkeit, dass du auch ad hoc jemand mitnehmen kannst per Ridesharing. Und noch vieles darüber hinaus, was in der Zukunft kommen wird, aus Sachen Software-Schmiede bei Sono. Also meine Projektion ist, auf jeden Fall wird das Software-Team mehr Wertschöpfung sein in der Zukunft. Aber es wird immer so wie bei dem Sion so sein, es braucht nun mal eine Basis. Ja, wir können nicht mit Software Mobilität machen, sondern wir brauchen auch eine Basis. Und dafür ist der Sion so ideal, weil er eben diese Features mitbringt. Und dadurch sich schon anbietet für das Sharing, allein so, wie er auf die Straße kommt.
Ich glaube, vom Businessmodell vielleicht herkommend ist es ja so, dass wir ein unglaublich spannendes Businessmodell haben, dahingehend, dass wir eines der größten Sharing-Flotten aufbauen werden, ohne ein einziges Sharing-Auto zu besitzen. Und was dahinter steckt, ist Peer-to-Peer-Sharing. Das nennt man privat zu privat. Ja? Also ein Community-Mitglied, ein Fahrzeugbesitzer, kauft seinen Sion und wenn er ihn nicht braucht, stellt er ihn zur Verfügung. Das Airbnb-Modell. Ja? Und dabei verdient er Geld, aber jedes Mal, wenn er dabei Geld verdient, kriegen wir eine kleine Portion davon ab. Und das bringt uns natürlich einen riesen Vorteil, weil es ist skalierbar. Zweitens, wir haben nicht ein riesen Upfront-Investment, wo wir eine riesen Flotte aufbauen müssen und dann überhaupt mit einem riesen Marketing-Budget das erst zum Laufen bringen müssen und sonstiges. Und drittens der Unterhalt. Also die Operations für so eine Flotte sind ja unglaublich kostenintensiv. Und genau das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen Free-Floating-Sharings wie ShareNow, WeShare, SixthShare, diese ganzen Apps, die wir kennen, halt unglaublich schwer ist, damit Geld zu verdienen, weil einfach die Operation-Costs so riesig sind. Es ist einfach unglaublich teuer, so eine Flotte zu unterhalten. Aber wenn das die Community übernimmt, indem sie das Auto besitzt, dann ist es auf einmal skalierbar. Und dann ist auf einmal Sharing in der breiten Masse möglich.
Glaubt ihr, dass das Modell, also, dass das wirklich auch in nehmen wir mal in den ländlichen Regionen fliegen kann, also in der Stadt kann ich es mir sehr gut vorstellen. Also einfach zu sagen, hey, ich habe da ein Auto, ich wohne in einem dicht besiedelten Gebiet und ich stelle das Auto irgendwo ab und jemand anders kann es irgendwie nehmen. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich wohne eher ländlich tatsächlich. Ich fände es auch cool, wenn ich einfach bei mir rausgehe, quasi auf der Hauptstraße bei uns gibt es ein paar Parkplätze und dann steige ich einfach in irgendein Auto ein, was da rumsteht. Ich glaube aber nicht, dass das auf absehbare Zeit auf dem Land funktionieren wird, weil ich glaube, die Durchdringung wird nicht stattfinden. Also du brauchst halt eine bestimmte kritische Masse, glaube ich, damit das wirklich funktioniert. Also glaubt ihr, dass es auch, also in Stadt kann ich mir gut vorstellen, aber glaubt ihr, dass das wirklich auch in ländlichen Regionen laufen kann?
Die kurze Antwort, ja, wir sind davon überzeugt. Die lange Antwort ist, es ist kompliziert und es ist noch ein weiter Weg dorthin. Wir machen aktuell Piloten auf dem Land, um genau das herauszufinden, was ist dort wichtig. Und wir sehen, dass es durchaus möglich ist. Warum? Mit dem Peer-to-Peer-Modell zum Beispiel. Wenn du ein Fahrzeug besitzt, dann erzählst du das deinen Nachbarn. Ja, dann erfahren die davon und dann können die das mitnutzen, das Auto. Und auf einmal nutzt deine ganze Straße ein Auto, anstatt 6 Autos zu besitzen. Und die Oma von nebenan, die einmal die Woche einkaufen geht, die braucht dann kein Auto, sondern die kann dann einmal am Wochenende, wenn dein Auto eh rumsteht, nimmt sie es, fährt zum Einkaufen und stellt sie wieder zurück. Und dabei verdienst du halt 30 bis 50 Euro. So. Das ist ein Win-Win für beide. Und du wirst anfangen, das zu vermarkten in deiner Straße. Du wirst sagen, hey, ich habe doch dein Auto, liebe Omi, du brauchst ja gar kein Auto mehr. Sie kannst ja meins mitnutzen. Ich guck mal, hier ist die App. Und schon haben wir das ganze Modell gedreht. Nicht mehr wir, Sono Motors, müssen das im ländlichen Raum vermarkten. Nein, es sind die Menschen, die das Auto besitzen, fangen an, das rumzuerzählen, Word of Mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man da so schön sagt. Und auf einmal skaliert sich das aus der Community heraus. Und das ist unser Ansatz. Das ist auch der radikale Unterschied zu, wir setzen 800 Autos nach München und machen eine riesen Marketingkampagne, um irgendwie Leute auf unsere Plattform zu bekommen.
Aber ihr setzt natürlich schon eine wahnsinnige Umgewöhnung des Menschen voraus. Also ich muss mich davon verabschieden, dass das Auto mir gehört. Also in meinem konkreten Fall, ich muss mich davon verabschieden, irgendwelche Papiertüten im Auto liegen zu lassen, Bäckertüten liegen zu lassen. Also ihr setzt schon voraus, dass sich auch der Mensch verändert.
Auf jeden Fall. Das heißt, es findet ja eine Veränderung statt. Und wie wollen wir das ändern? Naja, indem wir mit Konzepten experimentieren, wo Menschen eben davon profitieren, wo es Rating-Systeme gibt, so wie wir das auch von anderen Plattformen kennen und so weiter. Also die Menschlichkeit spielt hier im Sharing-Bereich unglaublich eine wichtige Rolle, weil ich natürlich auch vertrauen muss, dass ich jemandem das Auto gebe. Ja, das, nicht, dass es gegen einen Baum fährt und ich stehe dann da irgendwie mit einem kaputten Auto da. Das ist alles versichert, das ist alles Vollkasko und so weiter, kein Problem. Aber trotzdem hat ja erstmal jeder, der Autobesitzer, erstmal die Gedanken so, oh, wie du, muss ich denn die Papiertüten rausnehmen? Was passiert, wenn ich irgendwie doch einen Kindersitz drin habe? Was passiert, wenn ich gegen einen Baum fahre? Was ist denn beim Unfall? Muss ich mich dann drum kümmern? So, das sind ja alles die Fragen, die wir versuchen gerade zu lösen und auf die man Antworten haben muss, völlig richtig.
Und von der Vorgehensweise, also was uns auch immer wichtig war, Menschen an der Hand zu nehmen. Und das ist der Unterschied, weil wir kommen nicht und sagen, hier ist die neue Lösung, ihr müsst euch jetzt alle von heute auf morgen umgewöhnen und verbiegen und dergleichen und das ist ja alles fürs Klima. Obwohl es so ist, am Ende ist das die entscheidende Frage, dass wir es schaffen, die Klimakrise abzuwenden. Aber sind wir im Alltag gewohnt an Sachen? Das ist bei mir genauso. Das ist nicht anders so. Und da aber dann zu sagen, was wir anbieten, ist, an die Hand zu nehmen. Wir bieten mit dem Sion ein Fahrzeug an, was du auch ganz normal nutzen kannst, als Privatfahrzeug. Fährst es die ganze Zeit nur für dich ohne Sharing und. Du nutzt mal die App vielleicht, ne? Du irgendwie zum Auf- und Zumachen. Mhm. Und dann kommt aber der Tag, an dem du sagst, guck mal, ich bin heute von 9 bis 5 im Büro. Eigentlich brauche ich doch in der Zeit das Auto nicht. Und ich habe doch gehört, mit der App geht es so einfach. Ich mache die App auf, schau rein und sehe, teile mein Sion. Ja? Ich probiere es einmal aus und sage, okay, und um 5 will ich ihn wieder zurückhaben. Und dann wird er ausgeliehen von irgendjemand, der damit einkaufen geht. 3 Stunden ist er weg, wird wieder abgestellt und ich kriege sogar noch dafür Geld. Und das mache ich einmal und das mache ich zweimal. Und irgendwann stelle ich mir die Frage, warte mal, jetzt habe ich es die ganze Zeit vermietet, brauche ich wirklich noch ein eigenes Fahrzeug? Aber diese Denke kommt aus den Menschen selber, weil sie merken, wie sehr brauchen sie wirklich diese Ressource Auto und wie sehr brauchen sie sie nicht. Und das aber zu ermöglichen, dass die Menschen selber merken, was ist richtig, was ist der richtige Weg. Ja, weil wir haben nicht den Stein der Weisen gefressen, aber wir wissen ganz genau, dass es wichtig ist, in diese Richtung zu gehen, dass am Ende alle Fahrzeuge elektrisch und geteilt auf der Straße fahren. Nur dann werden wir es schaffen.
Ihr habt jetzt ein paar radikale Ideen auch, also nicht nur entwickelt, sondern auch mitgeteilt. Habt ihr irgendwie Angst davor, dass ihr euch jemand wegnimmt? Also dass jetzt irgendeiner der großen OEMs auf einmal sagt, hey komm, was die 120 Jungs da in München machen, das kann ich viel schneller, viel besser, viel einfacher machen?
Also es sind Jungs und Mädels, aber...
Ja, Entschuldigung, ja.
Voll, also ich sag mal so, nein, haben wir nicht. Erstens, ganz klassisch haben wir Patente, die wir halten und angemeldet haben. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir so ein bisschen eine andere Sicht darauf haben. Und zwar haben wir die Sicht darauf, ist jedes Projekt, was in diese Richtung geht, ist ein gutes Projekt. Und auch wenn die OEMs das kopieren würden, wäre das positiv. Es würden am Ende alle davon gewinnen. Klar wäre das ärgerlich für uns und wäre natürlich also auch rechtlich nicht in Ordnung, wenn jemand einfach ein Patent kopiert oder ohne zu fragen nutzt. Aber im Kern von unserer Denke ist so ein bisschen, wenn wir schaffen, sogar die Großen davon zu inspirieren mit unseren Ideen und die das umsetzen zusätzlich zu uns, das ist perfekt. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ja eine radikale Änderung. Wir wollen ja, dass sich etwas verändert. Und wenn das geschehen würde, hätten wir am Ende unser Ziel erreicht.
Allen Ingenieuren, die sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzen möchten, empfehlen wir die Konferenz Artificial Intelligence in Engineering. Diese findet statt am 2. Dezember. Vollständig online. Mit dabei sind unter anderem Professor Randolph Eisenberg, Simone Savetti oder Professor Christian Schuster von der Hamburger Universität. Weitere Informationen findet ihr unter ai-engineering.technology.
Weil auch hier, wir haben nicht den Stein der Weisen gefressen und wie wir ja jetzt in Erscheinung getreten sind als Sono Motors, war nur, weil es viele, viele Unternehmen, Projekte, Menschen und dergleichen vorher gab, die sich auch schon viele Gedanken gemacht haben. Und genauso sehen wir uns, wenn wir inspiriert wurden in der Vergangenheit und oh boy, wurden wir noch und nöcher inspiriert in der Vergangenheit von anderen Unternehmen und dergleichen. Wenn wir eine Inspiration für andere sein können und andere sich das von uns abgucken, das wäre das Beste, was passieren kann für die Welt. Auch wenn wir natürlich dann vielleicht nicht auf dem Geld am Ende sitzen oder das Monopol innehaben. Aber darum geht es ja am Ende nicht. Es geht darum, dass Sono Motors als Unternehmen stabil ist, ökonomisch tragfähig ist. Aber es geht nicht darum, hier alle anderen auszustechen, ja, sondern gemeinschaftlich in diese Richtung zu gehen. Und alle, die mit in diese Richtung gehen wollen und dieselbe Intention haben, die sind herzlich willkommen, da mitzumarschieren.
Jetzt hattet ihr einen Punkt vorhin auch so angesprochen, also eine Idee oder eine Funktion eurer App, die quasi das, wenn ich es so verstehen würde oder verstehen kann, das Auto auch zum Energiespeicher macht. Und soweit ich das auch mitbekommen hatte, seid ihr da ziemlich, ziemlich aktiv und habt auch viele Dinge in der Richtung patentiert oder patentieren lassen. Seht ihr das Auto tatsächlich zukünftig als möglichen Pufferspeicher für erneuerbare Energien? Also dass es sowohl Energie raus als auch reinnehmen kann? Also rausgeben und reinnehmen kann?
Definitiv. Die Idee dahinter ist, wir haben ein Solarelektroauto. was passiert denn, wenn ich das gerade nicht brauche? Was passiert denn, wenn der Strom, also die Sonne, die Batterie so auflädt, dass sie voll ist? Was passiert mit der restlichen Energie? Und dann sind wir hingegangen und haben ein bidirektionales Ladegerät entwickelt, das auch Strom wieder zurückgeben kann. Und was dadurch passiert ist, ein Auto wird auf einmal zur mobilen Powerbank, ja, so wie wir es vom Handy kennen, eine mobile Powerbank auf Rädern. Und überall da, wo ich bin, habe ich Strom mit mir. Und das ist hochspannend, weil ich einfach im privaten Bereich kann ich zum Beispiel Camping damit gehen, der Sion hat eine Anhängerkupplung und habe dann Strom dabei, ja, beim Camping. Und es lädt sich immer wieder selbstständig auf durch die Sonne. Also ich habe also das perfekte Campermobil. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist auf der Baustelle, wenn ich Strom brauche, kurz anschließen, perfekt, wo sonst der Zweitaktgenerator Strom erzeugt, kann hier der Sion einspringen. Der dritte Bereich ist aber hochspannend, und zwar ist das Thema Vehicle to Grid, das Thema Heimspeicher. Immer wenn ich daheim bin, ist mein Auto auch daheim. Und da habe ich den Sion angesteckt und habe ihn als Pufferspeicher. Und auf einmal brauche ich teure Heimspeicherbatterien nicht mehr. Und der Sion kann als Heimspeicher fungieren, obwohl ich ihn für etwas ganz anderes nutze, eigentlich für meine Mobilität. Und was daraus entsteht, ist eine riesige Pufferbatterie für die erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn Wind und Sonne volatil erzeugt werden und mal viel Wind und Sonne erzeugt wird, dann kann ich das speichern in vielen dezentralen Sions, die überall verteilt über Europa stehen. Und wenn ich es brauche, ziehe ich sie wieder raus. Und jedes Mal, wenn dieser Vorgang entsteht, kriegt der Besitzer dafür Geld. Also er wird vergütet. Mhm. Und schon habe ich ein Businessmodell, ein ganz neues radikales Businessmodell, habe ich ein unglaublich spannendes Thema. Und ich trage dazu bei, dass wir 100% erneuerbare Energien durch Pufferspeicher erreichen.
Ist es dann auch Ziel von euch, diese Technologie an andere Hersteller zu lizenzieren, also sodass nicht nur Sion zum Pufferspeicher wird, sondern tatsächlich jedes andere Elektrofahrzeug auch?
Ja, durchaus. Also wir haben eine extra Business Unit aufgebaut, die über das Thema Lizenzierung und auch Verkauf an Dritte quasi sich definiert. Weil wir eben Anfragen auch bekommen haben von anderen Industriebereichen, von anderen Automobilherstellern, im Bereich Solar vor allen Dingen, ja, die gesagt haben, es macht so Sinn, in einen Bus Solar zu integrieren. Können wir eure Technologie nutzen, um in unseren Bus Solar zu integrieren? Und da sind wir sehr offen dafür und haben ein eigenes Geschäftsbereich eröffnet, der sich genau darum kümmert. Ja?
Seht ihr, weil du gerade Solarenergie, ich erinnere mich an ein Automobilunternehmen, was vor, ich glaube locker 10 Jahre ist es her, das Thema auch schon mal aufgegriffen hat, Solarzellen ins Autodach zu integrieren, Fisker Automotive in den USA. Seht ihr, außer Fisker, der kommt ja jetzt so langsam wieder, der wieder ein neues Fahrzeug auf die Beine gestellt, seht ihr außerdem dem und euch noch andere Hersteller, die ähnlich in die gleiche Richtung gehen? Also bringt das Solardach für das Elektrofahrzeug so viel?
Wenn man es ganzheitlich denkt, ja. Wenn man es nur in das Solardach macht und eine Glastechnologie vom herkömmlichen Häuserdächern integriert, dann nein. Ja? Aber wir denken es ja ganzheitlich. Wir integrieren es in die komplette Karosserie. Es ist eine eigene Technologie, die wir entwickelt haben, die auf Polymerbasis ist. Das heißt, ich habe die Gewichtsprobleme nicht. Ich habe eine schnelle Produktionszeit von unter einer Minute. Und ich habe einen unglaublichen Kostenvorteil. Und mit der Variante macht es dann Sinn, in eine komplette Karosserie zu integrieren und in ein ganzes Auto. Und zu deiner ersten Frage, ja, die Automobilhersteller wachen langsam auf. Als wir angefangen haben, ein ganz großes Thema, dass irgendwann mal Elon Musk in einem Interview gesagt hat, Solar zu integrieren auf dem Solardach, auf dem Auto macht überhaupt keinen Sinn. So. Und das wurde auch uns immer wieder entgegengehalten. Ja, der Meister der Elektromobilität sagt, es macht keinen Sinn. So, 2019 stellt Elon Musk einen Cybertruck vor mit Solarintegration. Also auch da hat ein Kulturwandel stattfinden müssen, weil wir so eine innovative neue Idee hatten, dass viele einfach am Anfang erstmal skeptisch sind. Das ist erstmal so, das bringt doch gar nichts, macht doch gar keinen Sinn. Aber wenn man sich die Fakten genau im Detail anschaut und unsere Technologie sich im Detail anschaut, dann macht sie Sinn. Denn was ist denn mit den Menschen, die im dritten Stock wohnen, keinen Zugang zur eigenen Ladestation haben, nicht eine eigene Garage haben? Was ist mit dem? Was ist mit 60% der Population in Europa, die kein Eigenheim besitzt? Wie laden die Elektroauto? Öffentliche Ladestation? Und was ist, wenn die zugepackt ist? Was ist, wenn die 2 Kilometer weg ist von zu Hause? Mhm. Funktioniert dann Elektromobilität? So, und da macht Solarladung Sinn. Das ist einfach ein Thema, das sich auf Englisch Convenience, Alltagstauglichkeit, ja, dass ich dieses Peace of Mind Faktor, dass ich mir nicht Sorgen machen muss, bin ich morgen leer? Steht, wo muss ich mein Auto laden? Nee, ich kann es einfach draußen stehen lassen und ich habe mindestens meine täglichen Weg zur Arbeit und hin und zurück wieder eingeladen.
Ich meine, bei euch, ihr habt so wahnsinnig viele Ideen rund ums Auto und um die Mobilität als solches auch. Vielleicht so ein bisschen auch als Schlusssequenz, mal so in die Zukunft gedacht, 10, 15 Jahre vorausgedacht. Was glaubt ihr, wie zum einen die Stadt der Zukunft oder die Mobilität der Zukunft aussieht? Was glaubt ihr, wie das Auto der Zukunft aussehen wird zukünftig? Also wie stellt ihr euch jetzt persönlich, vielleicht auch unabhängig von Sion, gerne auch mit Sion, aber vom Sion, wie stellt ihr euch persönlich die Welt in 15 bis 20 Jahren vor?
Sau philosophische Frage, könnte man jetzt Stunden elaborieren. Aber ja, also ich lass mich mal so formulieren. Ich denke, es geht kein Weg an Elektromobilität vorbei. Das heißt elektrisch auf jeden Fall. Zweitens das Thema Mobilität kombinieren, also Sharing. Und immer das beste Mobilitätskonzept nutzen auf der Strecke, die ich zurücklege, das einfach Sinn macht. Ja, manchmal macht das Auto keinen Sinn, manchmal macht das Fahrrad Sinn, manchmal macht Zugfahren Sinn. Und das in Kombination komplett integriert in eine App, ich glaube, das ist das, wo es auf jeden Fall hingehen wird. Und auch nicht mehr das Besitzdenken. Also wir besitzen ja auch keinen Bus, wir besitzen auch keine Bahn. Keiner besitzt von uns eine ICE. So, da sind wir auch schon längst gewöhnt, dass wir das quasi Pay-per-Use machen. Das wird sich im Pkw-Bereich genauso durchsetzen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch dahin gehen, dass es in einen Flatrate-Bereich übergehen wird. So wie wir es bei Filme schauen genauso kennen oder bei Musik hören, wo es noch völlig radikal war, iTunes sich jedes Auto, jedes Lied einzeln zu kaufen. Und dann kam Spotify und hat einfach Flatrate oben drauf gelegt. Und jetzt kannst du heute für 7 Euro so unlimitiert Musik hören. So. Und das wird sich mit angrenzender Wahrscheinlichkeit auch in der Mobilität durchsetzen.
Für meine 15 bis 20 Jahre Projektion fange ich an von deinem Titel des Podcasts, Human, von dem Menschen. Wie wird der Mensch sein in 15 bis 20 Jahren in unserer Gesellschaft? Wir sind Teil des Problems, wir alle. Wir drei in diesem Podcast, alle, die zuhören, wir alle, die hier leben und täglich konsumieren. Und gleichzeitig sind wir Teil der Lösung. Und manche nehmen diese Möglichkeit schon als Chance in die Hand und schaffen es. Und andere sind noch in einer Ohnmacht, in einer Schockstarre und wissen, da kommt ein Riesending auf uns zu und ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich handeln kann. Und wie wir uns verstehen, ist als Schnittstelle. Sono ist eine Schnittstelle, die Werkzeuge an die Hand gibt, damit Menschen handeln können. Was dann aber in dem Menschen passiert, ist, dass der Mensch weiß, ich kann handeln, ich kann etwas tun und ich kann zum Beispiel bei mir lokal, jetzt auf Land oder sei es auch bei mir nur im Viertel, meine eigene Lösung mit aufbauen. Weil es gibt nicht die eine Lösung. Und wir sind auch nicht die, die sagen, wir haben die eine Lösung für die ganze Welt. Nein, es wird dezentral ablaufen. Die Menschen werden sich selber organisieren und aus sich heraus die besten Lösungen für ihren speziellen Bereich finden. Und das ist das Umdenken, was stattfinden wird. Und da befindet sich Sono genau an der Schnittstelle, um das zu ermöglichen. Und da werden wir auch immer bleiben. Wir werden immer diese Schnittstelle bleiben. Ja? Zu sagen, hey, wir haben hier etwas, das ist ein Werkzeug, und wir wissen aber, wir geben dir als Mensch das Vertrauen, dass du das Größtmögliche, das Bestmögliche daraus machen wirst.
Also klingt wahnsinnig und wahnsinnig spannend. also ich glaube tatsächlich auch so ein Stück weit, glaube ich, auch an diese Vision oder ich hoffe auf diese Vision, die ihr da jetzt gerade mit uns geteilt hattet oder geteilt habt, aus den verschiedensten Gründen, die ihr auch schon genannt hattet. Ich sehe aber auch, dass da schon noch ein Berg von Arbeit vor uns allen liegen wird. Also wenn ihr macht es ein Stück weit, bei euch ist es ein Stück weit die Mobilität oder das Fahrzeug da ein Umdenken zu erzeugen. es gibt andere Bereiche in der Energieerzeugung, wo wir, glaube ich, noch sehr viel zu tun haben. An bestimmten Stellen, ihr hattet es vorhin so ein bisschen mit angedeutet, die ganze Finanzwirtschaft, ja, da findet auch langsam ein Umdenken statt, aber auch in der Finanzwirtschaft ist sicherlich noch sehr, sehr viel zu tun, hin zu einer menschlicheren und auch lebenswerteren Zukunft. Also insofern, ich sehe noch viel Arbeit da vor uns, aber also wenn ich euch so höre, ich bin da echt optimistisch, dass ihr das für euch und für die Automobilindustrie tatsächlich auch schaffen könnt, da zumindest so ein paar Nadelstiche zu setzen, wenn nicht sogar mal den großen Hammer rauszuholen und zu sagen, ja, wir haben es geschafft. Also wir haben den einen oder anderen eingetretenen Pfad mal so eben zur Trümmer so richtig. Also ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr das schafft. Würde mich sehr freuen.
Klasse, herzlichen Dank. Und dann Grüße an alle, die zugehört haben. Hat Spaß gemacht. Und dann gehen wir mal wieder zurück an die Arbeit.
Ja, ich danke euch herzlich.
Alles Gute.
Ja, danke schön.
Ciao. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Solltet ihr ein Thema in unserem Podcast vermissen, dann schickt uns doch einfach eure Vorschläge an redaktion@digital.de. Dankeschön.